Ja, ich freue mich hier zu sein, wobei ich sagen muss, ich bin absolut unwürdig hier zu stehen. Ich habe heute als Thema Glauben und Werke und ja, ich muss echt feststellen, eigentlich bin ich nicht gut genug hier zu stehen. Recht, Gerecht, Gerechtigkeit, das sind Worte, die fast immer in Verbindung mit dem Herrn genannt werden. Aber wenn einer gerecht ist oder Gerechtigkeit, seine Gerechtigkeit, dann ist das immer der Herr. Und ich habe mal so in der Bibel nachgeschaut, wie viele Menschen es gibt, die, wo wirklich das Wort gerecht beisteht, der als gerecht bezeichnet wird, dann findet man nicht sehr viele Menschen. Und dennoch gibt es sehr viele Menschen, die gerechtfertigt worden sind, die wirklich gerechtfertigt wurden. Aber das Urteil über einen Menschen, dass er gerecht ist, ist wirklich sehr selten zu lesen. Und also wo wirklich das Wort gerecht steht, habe ich, naja, wenig Stellen gefunden. Hiob war ein Mann, über den Gott urteilt. Er hat zwar nicht das Wort gerecht gesagt, aber lesen wir mal aus Hiob 1, Vers 1 über das Gottes Urteil über Hiob. Es war ein Mann im Land Uz, der hieß Hiob. Der war ein untadeliger und rechtschaffener Mann, der Gott fürchtete und das Böse mied. Also rechtschaffen. Also dieser Mann gilt auch als gerecht, auch wenn das nicht direkt so steht, aber rechtschaffend und untadelig zeigt, dieser Mann war wirklich gerecht. Und warum ist er rechtschaffend? Weil er Gott fürchtet und das Böse mied. Hiob war so gottesfürchtig, dass er sogar für seine Kinder präventiv opferte. Er wusste gar nicht, ob sie gesündigt haben, aber er hat Opfer gebracht, wenn sie zusammenkamen, für den Fall, dass sie gesündigt haben, weil ihm das wirklich wichtig war. So gottesfürchtig war er, dass er das für den Fall, dass etwas geschehen ist, gemacht hat. Und in Vers 4 bis 5 lesen wir, seine Söhne aber pflegten einander zu besuchen und ein festliches Mahl zu bereiten, jeder in seinem Haus und an seinem Tag. Und sie sandten hin und luden auch ihre drei Schwestern ein, um mit ihnen zu essen und zu trinken. Wenn dann die Tage des Festmahls zu Ende waren, ließ Hiob sie holen und heiligte sie. Er stand früh am Morgen auf und brachte Brandopfer dar für jeden von ihnen. Denn Hiob sagte sich, vielleicht könnten meine Kinder gesündigt und sich in ihrem Herzen von Gott losgesagt haben. So machte es Hiob alle Zeit. Also Hiob bekam das Urteil, weil er gottesfürchtig war und das Böse mied. Er war nicht perfekt oder ohne Sünde, ne, sonst bräuchte er für sich ja nicht opfern, aber er opferte ja auch für seine Sünden und die seiner Kinder halt. Aber von Gott hat er das Urteil gekriegt, gerecht. Das Interessante ist, Gottes Urteil stand am Anfang des Hiob-Briefs, am Anfang des Hiobs-Buches. Für Gott stand das Urteil fest, bevor Hiob die ganzen Prüfungen machen musste, die dann auf ihn gelegt wurden. Denn Gott wusste ja, wie Hiob wirklich abschneiden würde, was er wirklich tut, dass er Gott nicht die Schuld gibt und dass er in der Gottesfurcht bleibt. Und weil Gott das wusste, konnte er am Anfang des Buches schon dieses Urteil fällen. Und Gott hat Hiob auch besonders gesegnet, weil er ihm gottesfürchtig war. Und gerecht war, wurde er besonders gesegnet. Und nach der Prüfung wurde er umso mehr gesegnet. Also, wenn ich an die Prüfung Hiobs denke, ich glaube, so eine schlimme Prüfung möchte keiner von uns erleben. Und ich denke, Hiob selbst, wenn man ihm das vorher gesagt hätte, er wäre sicherlich, hätte er Angst bekommen und hätte Gott angefleht, ihn nicht so zu prüfen. Aber durch die Prüfung hindurch wurde er von Gott getragen, hat sein Vertrauen nie verloren und immer bei Gott geblieben und hat Gott immer die Ehre gegeben. Abraham wurde durch seinen Glauben und Vertrauen auf Gott gerecht. 1. Mose 15, Vers 6. Und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Er wurde durch den Glauben gerechtfertigt. Das war seine Gerechtigkeit, weil er auf Gott vertraut hat, dass er ihn führt und ins heilige Land bringt und er ist ihm gefolgt. Sein Glaube war am Anfang nicht perfekt. Man sieht, dass er ja nicht allein gegangen ist. Er sollte ja wirklich seine Familie komplett verlassen. Und er ist auch nicht so weit gegangen, wie Gott es wollte am Anfang und musste nochmal weitergeführt werden. Aber sein Vertrauen wuchs und er glaubte schließlich dem Herrn voll und ganz und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Ja, Josef, der Mann Marias, war gerecht. Ich hatte mal eine Predigt über ihn gehalten. Darum gehe ich jetzt nicht besonders auf ihn ein. Nur so viel sei gesagt, dass er nicht auf sein Recht bestand, Maria töten zu lassen, weil offensichtlich hatte sie Ehebruch begangen. Zumindest sah das so aus. Er hat nicht auf sein Recht bestanden, als sie schwanger wurde, sondern im Gegenteil, er hat sie so sehr geliebt, dass er bereit war, dadurch, dass er abhauen wollte in der Nacht, praktisch die Schuld auf sich zu nehmen, um ihr den Weg für jemand anderes dann freizulassen oder freizugeben. Also, dass sie die Möglichkeit hatte, einen Neuanfang zu haben. Natürlich war der Gedanke falsch, aber aus seiner offensichtlichen Situation, für ihn offensichtlich, war er bereit für eine wirklich selbstlose Tat. Und dieses war in Gottes Augen gerecht. Darum lesen wir in der Bibel, dass Josef gerecht war. Zwei andere in der Bibel mit dem Urteil gerecht sind aus Josefs Umfeld, denn sie waren mit Maria verwandt, und zwar Zacharias und Elisabeth. In Lukas 1, Vers 5 und 6, Lukas 1, Vers 5 und 6 lesen wir. In den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung Abijas. Und seine Frau war von den Töchtern Aarons und ihr Name war Elisabeth. Sie waren aber beide gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Rechtsbestimmungen des Herrn. Also, sie haben wirklich die Gebote beachtet und alle Rechtsbestimmungen des Herrn haben sie versucht zu halten und sie wandelten wirklich untadelig. Das heißt nicht, dass sie ohne Sünde waren, aber vor Gott waren sie gerecht. Auch Johannes der Täufer hat so ein Urteil bekommen, auch wenn da nie steht, Johannes war gerecht, aber wir kommen gleich zu Jesu Urteil. Aber jetzt möchte ich erstmal über das, was Gott in Zacharias wissen ließ, was er praktisch Zacharias geoffenbart hat. Und das können wir so als Urteil für Johannes den Täufer eben sehen. Und zwar Lukas 1, Vers 13 bis 17 lesen wir weiter. Aber der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und er wird dir Freude und Frohlocken bereiten, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken, und mit Heiligen Geist wird er erfüllt werden, schon von Mutterleib an. Und viele von den Kindern Israels wird er zu dem Herrn, ihren Gott, zurückführen. Und er wird von ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um den Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Also das wurde vorhergesagt, was Johannes tun wird. Und wenn wir jetzt das Urteil Jesu über Johannes nehmen, in Matthäus 11, Vers 11 lesen wir: Wahrlich, ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, ist kein Größerer aufgetreten als Johannes der Täufer. Doch der Kleinste im Reich der Himmel ist größer als er. Ja, auch ein sehr schönes Urteil. Es gibt keinen Größeren als Johannes der Täufer. Aber wirklich ein Mann, der in der Kraft Elias gewirkt hat und Menschen zur Umkehr, zur Buße gebracht hat. Und wirklich das Volk im Großen und Ganzen zugerüstet hat für den, der nach ihm kommt, für Jesus. Um den Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Rechtschaffen sein, Gottes Gerechtigkeit suchen, Böses meiden, das alles ist gut und richtig, aber rechtfertigt uns nicht vor Gott. Wenn wir das suchen, ist das sehr gut und Gott hat sicherlich ein sehr gutes Urteil für uns, aber es rechtfertigt uns nicht vor Gott. Das allein kann nur die Gnade. Es ist Gnade, die uns gerecht macht, die wir aus dem Glauben an Jesus empfangen. Wir haben durch den Glauben haben wir von Jesus Gnade gefunden und wurden begnadigt vor Gott. Allein Gnade rechtfertigt uns. Dennoch ist es gut für uns, in Gerechtigkeit zu wandeln. Ich möchte jetzt Epheser 2, Vers 8 und dieses Mal nicht nur Vers 9 lesen, sondern auch gleich den Vers 10 dabei, denn dann wird das klar. Epheser 2, Vers 8 bis 10. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Ja, es ist interessant, dass Gott Menschen für gerecht erklärt und doch auf der anderen Seite alle Menschen für böse erklärt. Auf der einen Seite gibt es Menschen, die sind gerecht, und auf der anderen Seite ist das Urteil über alle Menschen, sie sind böse. Na, wie kann Gott dann Menschen für gerecht erklären und auf der anderen Seite sagen, sie sind böse? Ich möchte deswegen Römer 3, Vers 9 bis 24 lesen. Das ist jetzt ein etwas längerer Text. Römer 3, Vers 9 bis 24. Wie nun? Haben wir etwas voraus? Ganz und gar nicht. Denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voller Fluchen und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt, nämlich die Gerechtigkeit durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Also wir sind errettet, weil wir an den glauben, der unsere Gerechtigkeit ist, nämlich Jesus Christus. Durch ihn sind wir einzig und allein gerecht vor Gott, weil er uns in diese Stellung gebracht hat. Unser Tun ist sehr wichtig für Gott, aber es reicht nicht, um die Gnade zu empfangen und vor Gott gerechtfertigt zu werden. Es ist interessant zu lesen von Hiob, von Abraham, Josef, Zacharias und Elisabeth. Auf der einen Seite sind sie gerecht und auf der anderen Seite absolut durch und durch böse. Ihre Gottesfurcht reicht nicht aus zur Rechtfertigung, aber ihr Glaube und ihr Hoffen auf den von Gott verheißenen Erlöser rechtfertigt sie. Ihre Gottesfurcht zeigt auch, dass sie den suchten oder den brauchen, der von Gott verheißen ist, nämlich Jesus Christus, der ja von Anfang an der Geschichte verheißen wurde, der kommen wird. Ja, wenn wir gute Werke tun wollen, und die sollen wir tun, wir sollen gute Werke tun, geht das nur mit Gott. Es geht nur, wenn wir nahe bei Gott sind. Es ist Gottes Werk in uns, das uns befähigt, wirklich in Gottes Augen gute Taten zu vollbringen. Wir aus uns heraus können das nicht. Es ist unmöglich. Jedes noch so gute Werk, was noch so gut gemeint ist, reicht nicht aus. Und meistens hat es noch einen egoistischen Hintergrund. Vielleicht, weil wir eventuell ja, uns profilieren wollen oder gut dastehen wollen. Aber aus uns heraus kommen nur Werke, die ja, egoistisch sind oder aus irgendeinem Grund auf jeden Fall nicht reichen an das, was Gott von uns möchte. Also nicht gut genug, um von Gott wirklich das Prädikat gute Tat zu bekommen. Also das Interessante ist, ne, wir versuchen ja immer schon was Gutes zu machen, weil wir wissen, da ist Gott und er möchte, dass wir was Gutes tun. Aber wie ist unsere Beziehung zu Gott? In dem Moment, wenn wir wirklich etwas tun wollen für ihn, wie ist da unsere Beziehung? Ich möchte Jakobus 3, Vers 13 erstmal lesen und danach bleiben wir im Jakobus erstmal, bei in Jakobus 2 dann. Geht es weiter, aber erstmal Jakobus 3, Vers 13. Wer weise ist, wer ist weise und verständig unter euch, der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Also Werke, die ja von Gott, für Gott gut sein sollen, sollen aus der Weisheit kommen. Nicht aus menschlicher Weisheit, sondern aus der Weisheit, die Gott uns schenkt. Weisheit, göttliche Weisheit, dass wir mit ihm rechnen und ja wirklich aus Gottes Weisheit herausgetan sind, in Sanftmütigkeit. Ja, Sanftmütigkeit lässt keinen Raum für egoistisches Denken, sondern Sanftmütigkeit ist ein gutes und eine gute und ja, Eigenschaft für Gott. vor Gott. Und es ist auch eine Gabe, die Gott in uns weckt, Sanftmütigkeit. Lesen wir weiter in Jakobus 2, jetzt die Verse 14 bis 26. Jakobus 2, Vers 14 bis 26. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was würde das helfen? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Da wird dann einer sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Beweise mir doch deinen Glauben aus deinen Werken und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Du glaubst, dass es einen Gott gibt? Du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne Werke tot ist? Wurde nicht Abraham, unser Vater, der Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf den Altar darbrachte? Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Und so erfüllte sich die Schrift, die spricht, Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Ist nicht ebenso auch die Hure Rahab durch Werke gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einen anderen Weg entließ? Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Ja, wenn ich ehrlich zu mir bin, dann habe ich viel mehr Sünde und böse Gedanken, als wirklich gute Werke vorzuweisen. Wie sehr ich mich auch bemühe, ich versage öfter, als mir wirklich lieb ist. Und das Böse kommt immer wieder durch, ob ich will oder nicht. Ich denke, das geht uns allen irgendwie mehr oder weniger so. Aber was hilft uns, aus diesem Dilemma zu kommen? Wirklich dieses Problem in den Griff zu bekommen? Die einzige Chance, die wir haben, ist, wenn wir nah bei Jesus sind. Nur Jesu Nähe kann uns aus dem Griff der Sünde und böser Gedanken befreien. Wenn wir unsere Gedanken mit ihm füllen, hat das Böse weniger Raum in uns, hat weniger Macht. Wenn wir uns mit Heiligen Geist erfüllen lassen, haben böse Gedanken in unserem Geist keinen Spielraum. Es ist unmöglich, wenn Gottes Gedanken in uns sind, dass da Böses Platz hat. Umso mehr, umso unmöglicher ist es dafür. Ein gläubiger Indianer sagte mal, mit dem Guten und dem Bösen in mir ist es wie mit zwei Hunden. Den Hund, den ich mehr füttere, ist der Stärkere und der herrscht über den anderen. Also die Frage ist, was füttern wir? Das Gute oder das Böse in uns? Füttern wir den Geist mit dem Guten? Also fütter deinen Geist mit dem Guten und Böses hat weniger Raum. Johannes 15, Vers 4 und 5 möchte ich lesen. Johannes 15, Vers 4 und 5. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Reben nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ja, ohne Jesus können wir nichts Gutes tun. Das ist ja vielleicht die grundlegendsten Sachen, wie zum Beispiel unseren Kindern Essen geben. Klar, die Versorgung, aber es ist nicht wirklich viel Gutes da. So einige Sachen sind in der menschlichen Natur verankert und meistens funktioniert das. Auch nicht in jeder Familie. Ja, wie können wir in Jesus bleiben? Wie ist es möglich, in Jesus zu bleiben? Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Und zwar, indem wir mit ihm reden und im Gebet wirklich alles vor Jesus bringen. Und auf der anderen Seite, indem wir auf ihn hören, indem wir Gottes Wort lesen oder auch auf das, was wir im Gebet erkennen schon. Weil ich glaube, dass Jesus durch Gebet sehr viel auch sagt zu uns, dass wir darauf hören und diesem Gehörten auch wirklich Raum geben in uns. Ich möchte Psalm 37, Vers 5 lesen und danach Sprüche 16, Vers 3. Psalm 37, Vers 5. Befiehl dem Herrn deine Wege und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Na, nicht wir vollbringen es, sondern er vollbringt es. Wenn wir ihm unsere Wege anvertrauen, so leitet er uns und wird es vollbringen in uns. Sprüche 16, Vers 3. Befiehl dem Herrn deine Werke und deine Pläne werden zustande kommen. Wirklich alles, was wir tun möchten, mit ihm durchsprechen und ja, dass wir uns darauf einlassen, dass er das Werk in uns bewirkt und dass er alles zustande kommen lässt. Wir haben doch sowieso keine Macht. Wenn wir etwas machen, wie weit reicht unsere Kraft? Können wir weitreichende Pläne machen? Können wir nicht. Aber wenn wir mit Jesus, unserem Herrn, wirklich das durchsprechen, wenn wir ihm die Werke befehlen, dann wird er Gelingen schenken, dann wird er die Pläne zustande kommen lassen. Ja, wir können jederzeit im Gebet zu Jesus kommen und mit ihm über alles reden, wirklich über alles. Und genauso wichtig ist das, was wir sagen. Auf der einen Seite soll wirklich aus dem vollen Herzen, aus reinem Herzen sein. Und er hört dann auch auf uns und hört uns zu. Allerdings müssen wir auch ihm zuhören. Wir müssen auch erkennen, was er dazu zu sagen hat. Oft merken wir im Gebet schon allein, wie töricht und schlecht unsere Bitte ist. Wir merken schon, das ist sehr egoistisch von mir. Das ist, erbitte ich, obwohl ich das eigentlich gar nicht für was wirklich Gutes verwende, sondern vielleicht sogar auch eher zum Bösen verwende. Und oft merken wir das schon. Und ja, dann ist es vielleicht besser zu sagen, Herr, diese Bitte war nicht gut. Bitte verzeih mir das. Und genauso wichtig ist es auch, sein Wort zu lesen, damit wir überhaupt wissen, was ist denn Gottes Wille überhaupt. Also stille Zeit ist wirklich unverzichtbar. Bibellesen und Gebet sind ja zwei der Säulen, auf denen unser Glaube steht. Und zwar die beiden wichtigsten Säulen. Die beiden anderen sind auch wichtig, aber das sind die wichtigsten Säulen, auf die unser Glaube steht. Und Sprüche 28, Vers 9 steht, wer sein Ohr abwendet vom Hören auf das Gesetz, dessen Gebet sogar ist ein Greuel. Aber wenn wir uns nicht mit Gottes Wort beschäftigen, ist es besser, wenn wir auch nicht beten. Ja, nur wenn wir Gottes Wort kennen und im Gebet wirklich zu ihm aufrichtig sind, können wir bei Jesus wirklich sein, wie eine Rebe am Weinstock. Anders geht es nicht. Und wir sind unfähig, Werke zu tun, die Gott nicht in uns oder die Gott in uns wirken will. Wir sind unfähig, wenn wir nicht mit ganzem Herzen dabei sind. Und nur dann sind wir fähig, Werke zu tun und zu vollbringen, wirklich die Gott in uns wirken will, wenn wir wirklich alles mit Gott tun, wenn wir den Heiligen Geist in uns wirken lassen und wenn Jesus unser Herr ist. Nur dann sind wir dazu fähig. Ja, aus mir heraus kommt nur Böses, es sei denn, Gott wirkt das Gute in mir. Ja, ich möchte dazu nochmal einen größeren Text lesen, Römer Vers 7, Kapitel 7, Vers 14 bis 25, Römer Kapitel 7, 14 bis 25. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes, nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. So diene ich selbst nun mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Deswegen ist es auch gut, dass nach dem Tod dieser menschliche Leib wird ins Grab gelegt und verrottet da. Das ist das Beste, was uns passieren kann. Aber der Geist, der ist es, der errettet ist, und wir werden einen neuen Leib kriegen. Ja, nur das Wort Gottes und Gebete und Gebet können uns vom Bösen fernhalten und befähigen uns, Gutes zu tun. Wir selbst können aus uns heraus nichts Gutes tun, nichts. Darum muss der innere Mensch ganz auf Jesus ausgerichtet sein, wirklich Jesus im Fokus nehmen, auf ihn blicken und ihm nachfolgen. Ja, und darum ist es wichtig, wirklich alles mit Jesus zu besprechen im Gebet. Das heißt, auch das Dunkel, wirklich die bösen Schattenseiten unseres Herzens vor ihm offen zu legen. Er kennt sie sowieso. Was können wir vor ihm verbergen? Aber Heilung kann nur dann kommen, wenn wir auch das zu ihm bringen. Wenn wir das ihm geben und Heilung durch ihn erfahren. Ich möchte Hebräer 4, Vers 12 noch lesen. Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und der Gesinnungen des Herzens. Ja, nur durch Gottes Wort können wir uns ausrichten lassen und ja, nach Gottes Maßstab gerade zu stehen. Ja, auf vier Säulen steht unser Glaube, habe ich schon gesagt. Das ist ja Gemeinschaft und Gedächtnismahl, die sind ebenfalls sehr wichtig. Na, aber herausragend tun wirklich Gottes Wort und das Gebet. Das ist noch wichtiger, das steht ja auch jetzt seit Jesu Tod am Kreuz, seitdem der Vorhang im Tempel zerrissen ist, steht der Räucheraltar, der für die Gebete steht, auch im Allerheiligsten. Also genau da, wo auch die Bundeslade, also das Gesetz steht. Und diese beiden sind direkt von Gott vor Gott. Unsere Gebete sind direkt vor dem Thron Gottes und ja, Gottes Wort für uns kommt auch aus seinem Mund. Ohne Gott können wir es ja auch gar nicht verstehen, ohne Heiligen Geist können wir es gar nicht verstehen. Deswegen kann man sagen, wenn wir die Bibel lesen, ist das so, als wenn Gott direkt zu uns spricht. Ja, wir sind gerechtfertigt durch Gnade, aufgrund unseres Glaubens. Aber das befreit uns dazu, ja wirklich das Gesetz und gute Werke zu vollbringen. Also durch Gnade gerechtfertigt. Wofür? Damit wir befreit sind, gute Werke zu vollbringen und Gott die Ehre zu geben. Vorher war das unmöglich. Ohne Gnade waren wir von Gott getrennt. Es war unmöglich. Aber jetzt haben wir sie bekommen, um gute Werke damit zu tun. Aber wir sind jetzt fähig und genau das sollen wir tun. Und zwar sollen wir das tun, damit wir ein Zeugnis haben, dass Gott in uns ist. Unsere Werke bezeugen, Gott ist in uns. Ohne diese Werke haben wir kein Zeugnis vor dieser Welt und niemand kann sehen, dass Gott mit uns ist und dass es Gott gibt. Ich glaube, wenn die Menschen ein gutes Zeugnis sehen, weil wir Werke haben, dann erkennen sie, es muss einen Gott geben. Denn warum tut er das? Es kann nur Gott in uns wirken. Nur Werke können dieses zeigen. Darum, also aus Gnade sind wir errettet, ja, durch unseren Glauben, das ist richtig, aber dann sollen wir auch gute Werke vollbringen, damit Gott wirklich offenbar wird, dass Gott in uns offenbar wird und dass die Welt erkennt, es muss einen Gott geben und dass die Welt erkennt, dass sie diesen Gott braucht. Ich möchte diese Predigt mit Psalm 1 abschließen. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Sünder, der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Amen. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Ja, ich möchte dir Dank sagen, dass ja, wir durch dich Erlösung gefunden haben, dass wir erkennen können, ja, dass du unsere Gerechtigkeit bist, dass wir an dich festhalten können und ja, durch dich ewiges Leben bekommen haben. Herr, schenke, dass wir wirklich auch ja, Liebe haben für dich, dass wir ja diese Werke, die du in uns bereiten möchtest, auch wirklich vollbringen. Ja, du weißt, dass wir ja aus uns heraus nichts Gutes können, und deswegen, ja, sei du uns bitte nah. Ja, du bist ja immer nah. Wir sind es ja, die ja sich von dir abwenden, Herr. Aber ich bitte dich, führe uns dann auch wieder zurück, dass wir ja den Segen, den wir sein sollen in dieser Welt, dass wir ja den weitergeben und ja wirklich segensreich in dieser Welt sein können. Ja, wirke das in du in uns und ja schenke ja von uns aus das Ja dazu. Amen.